Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, dass du jetzt einfach zu uns sprichst. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch als geht. Ich würde sagen, die Schnakenplage hat wieder zugeschlagen. Morgens, wenn man so in den Wald geht, wird man schier aufgefressen. Und jedes Mal, wenn ich im Wald bin und ich werde dann so attackiert und versuche mit meinen Stöcken, ist es dann ein bisschen schwer, sich so zu verteidigen, denke ich immer, nächstes Mal muss ich irgendwie was unternehmen. Ne? So Apfelessig sich einreiben oder so. Ne? Das hält wahrscheinlich nicht nur die Schnaken fern, aber okay. Und das heißt, es gibt so manche Situationen, da brauchst du irgendwie, musst du vorausdenken, du brauchst einen Plan. Deswegen, Titel ist heute Masterplan. Und es ist ganz wichtig, wir sind zwar sehr charismatisch veranlagt, manche sind so charismatisch veranlagt, dass sie Pläne ablehnen. Das, glaube ich, geht nicht immer gut aus, weil ich glaube auch, dass Pläne von Gott kommen, ne? Wo wir vorausplanen oder wissen, was ist dran, wenn dies oder jenes passiert. Das heißt, so die Botschaft heute, der Kern ist, denk voraus, weil wir, ich bin immer noch so bei dem Thema offene Türen, ne? Durch Türen durchgehen. Und der Punkt ist hier, Gott hat einen Plan für dich, durch die Tür durchzugehen. Wir hatten so verschiedene Aspekte wie das Alte loslassen, durchgehen, dort auch neu empfangen. Und heute ist so der Aspekt, dass Gott so sehr Dinge aufs Herz legt, die wichtig sind, vorbereitet zu sein, vorauszudenken. Das heißt, wenn du durch diese Tür gehst oder plötzlich diese Tür aufgeht, ne, du weißt auch, was zu tun ist. Ne? Du einen Plan hast. Es ist ganz wichtig. Ich weiß noch, wir haben vor 23 Jahren beschlossen, dass wir umbauen. Also ich habe ja eine Frau mit Häuschen geheiratet, nicht schlecht, damals, als ich noch Schüler war. Und wir hatten das umgebaut und dachten, naja, das macht der Schreinermeister, ne? Der macht uns da alles Mögliche, ne? Ein bisschen das Dach breiter und ne, wie auch immer, mehr Platz. Ne? Und wir haben aber einen Architekten gebraucht, also einen Plan. Ne? Ohne Plan läuft da gar nichts. Ne? Ich weiß auch nicht, ob jemand schon mal versucht hat, spontan ein Haus zu bauen. Ne, man trifft sich, ne, und denkt, jetzt bauen wir ein Haus. Ne? Und der eine fängt dann im dritten Stock an mit dem, ne, was gibt's da, mit dem Penthouse. Und denkt so, okay, irgendwie muss ich das ja noch irgendwo draufbauen. Ne? Wo ist jetzt der dritte, der zweite, der erste Stock und der Keller oder das Fundament? Also, ne, funktioniert nicht. Ne? Ich möchte euch eine Stelle lesen, die mir so Gott aufs Herz gelegt hat. Und wo es auch darum geht, eine offene Tür, vorbereitet sein. Und das schließt sich nicht aus, also gesunder Menschenverstand und Führung durch den Heiligen Geist schließt sich nicht aus. Ne? Ich hoffe, ihr stimmt mir hier zu. Und es geht um Nehemia. Ich lese so zwei Kapitel. Und zwar, so der Hintergrund ist der, das Volk Israel hat ja gesündigt, sich anderen Göttern zugewandt und diese Strafe, die ja schon vorausgesagt worden ist, dass sie verstreut werden würden, die ist eingetreten. Ne? Nehemia war in einer hohen Position, er war Mundschenk des Königs, ne? In einer ganz sehr hohen Position. Und ich setze ein, Nehemia 1 ab, wo er so die Nachricht bekommt, dass Jerusalem in Schutt und Asche liegt, ne, und so weiter und in einer schlechten Kondition ist. Und sein Herz ist ganz betrübt über diesen Zustand des, ne, um Jerusalem und auch so seinem Volk. Und er betet so und sagte, ne, ab Vers 5, ne, Kapitel 1, Nehemia, ach Herr Gott des Himmels, großer und schrecklicher Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit denen hält, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich nun Tag und Nacht vor dir bete, für die Kinder Israel, deine Knechte und die Sünden der Kinder Israel bekenne, die wir an der getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben sehr böse gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, Befehle und Rechte, die du deinem Knecht Mose geboten hast, nicht gehalten hast. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest, wenn ihr euch versündigt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, und ob ihr verstoßen werdet bis an das Ende der Himmel, so will ich euch doch von da sammeln und will euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, dass dort mein Name dort wohne. Und siehe ja doch deine Knechte und dein Volk, die du durch deine große Kraft und mächtige Hand erlöst hast. Ach Herr, lass deine Ohren auf das Gebet deines Knechts und auf das Gebet deiner Knechte aufmerken, die deinen Namen zu fürchten begehren. Lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Denn ich war Mundschenk des Königs. Soweit mal, ich lese gleich weiter hier. Das geht zwar verstechnisch oder weiter, aber zwischen, da liegen so 4 Monate dazwischen. Ne? Der Nehemia geht so ins Gebet, in die Fürbitte, er bekennt die Schuld seines Volkes und tritt hier in den Riss. Und jetzt passiert es, dass die Tür aufgeht. Ne? Hier im Nehemia 2, ne? Im Monat Nisan, des 20. Jahr des Königs Artasasta, da Wein vor ihm stand, hob ich den Wein auf und reichte ihm den König, und ich war nie traurig vor ihm gewesen. Da sagte der König zu mir: Warum siehst du so übel drein? Du bist doch nicht krank? Du hast doch nicht etwa Corona? Nein, das ist es nicht, sondern du bist schwermütig. Ich aber fürchtete mich sehr, ne? Also der mächtigste Mann macht hier so eine Aussage: Hey, du bist aber schlecht drauf heute, ne? Und Nehemia weiß, es kann sehr böse ausgehen, ne? Für ihn. Ich aber fürchte mich sehr und sagte zum König: Der König lebe ewig, soll dich nicht übel dreinsehen? Die Stadt, in der das Begräbnis meiner Väter ist, liegt verwüstet da und ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Da sagte der König zu mir: Was erbittest du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sagte zum König: Gefällt es dem König, ist dein Knecht angenehm vor dir? So wollest du mich nach Juda senden, zu der Stadt des Begräbnisses meiner Väter, damit ich sie aufbaue. Der König sagte zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurück wiederkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden. Ich setzte ihm eine Frist an und sagte zum König: Gefällt es dem König, so gebe, na jetzt kommt's ja, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stroms, damit sie mich hinüber begleiten, bis ich nach Juda komme. Und Brief an Asaf, den Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe für die Balken der Pforten an der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen werde. Der König gab es mir, weil die gute Hand meines mächtigen Gottes über mir war. Genau, ich lese noch Vers 9. Als ich zu den Landpflegern jenseits des Sturms kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König sandte Hauptleute und Reiter mit mir. Er hat also noch militärische Begleitung gekriegt. Das waren jetzt ein paar lange Verse. Wie ist hier diese Situation? Der Nehemia ist erstmal hier erschüttert und ist so im Gebet, in der Fürbitte. Er hat was auf dem Herzen, ja. Gott hat ihm was aufs Herz gelegt. Und er wartet, glaube ich, ich weiß nicht, ob er direkt auf diese offene Tür wartet, doch ich glaube auch, ne, schon, so wie er betet, weil er möchte Gunst bekommen. Und plötzlich kommt diese offene Tür. Ziemlich überraschend. Und das ist vielleicht meine Interpretation, aber so wie ich das hier sehe, ist er vorbereitet. Ne? Klar, dieses Gebet, ne, so, wo der König fragt: Hey, was willst du von mir? Ne? Er darf sagen können: Gib mir dein Lächeln oder, ne, verzieh dich, ne, oder, ne, Kopf kürzer. Der König fragt: Was willst du, ne, und wann kommst du wieder zurück? Ne? Und Nehemia hat hier die Antwort, er hat hier den Plan. Ne? Er gibt hier die Frist an, wie so ein Projektmanager, er weiß genau so die Meilensteine. Er weiß, was er braucht, ne? Und er kriegt sogar noch die Reiter mit, ne? Die hat er gar nicht gefragt, ne? Also die militärische Unterstützung. Und ich finde, es ist so eine starke Szene, wie Gott hier Türen aufmacht, Herzen bewegt, Ressourcen schafft, wie man so schön sagt, ne, im Business-Deutsch. Und letztendlich so die Frage des Königs nur ist, wann kommst du wieder? Ne? Wann bist du wieder da? Und sein Herz ist mit Sicherheit in die Hose gerutscht, ne? Ne, wo er dieses Gebet zu Gott geschrien hat. Und was ich hier so rauslese, oder was so der Kern ist, wie ich es schon mal sagte, ne, was immer dir Gott so aufs Herz gelegt hat, sei vorbereitet, hab einen Plan. Ne? Und ich habe so drei Punkte hier, wie ich damit umgehen kann. Gott hat mir sowas aufs Herz gelegt. Ich warte eigentlich, dass diese Tür aufgeht. Und ich glaube, es ist hier wichtig, einmal gib nicht auf. Warte, bis der zweite Punkt, warte, bis der Kairos, der Zeitpunkt Gottes gekommen ist. Ja? Nicht irgendwie etwas pushen, etwas aus eigener Kraft tun. Also wie man quasi, ne, so ein Ismael zeugt, ne, der dann nur Ärger macht, ne, bis heute eigentlich. Aber und dann, wenn der Kairos Gottes kommt, dann kommt die Tür, ne, und du bist vorbereitet, du hast den Plan, ne, soweit mal hier von diesem Text aus. Und wie können wir uns vorbereiten? Ne? Wie können wir uns vorbereiten auf den Zeitpunkt Gottes, dass dieser Kairos kommt? Und das Erste, was mir hier so kam, ist, gib nicht auf. Ne? Hebräer 10, 35 und 36 heißt es, darum werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Also allein schon das Vertrauen hat eine Belohnung, ne? Der Glaube. Ihr braucht Geduld, ne, oder Standhaftigkeit, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung empfangt. Ich sehe hier so drei Dinge, ne, oder also jetzt aus diesem Vers heraus, die mir helfen, nicht aufzugeben. Wie kann ich mich motivieren? Wie kann ich am Ball bleiben? Und das Erste ist eigentlich so das Wort, was hier steckt, das Vertrauen nicht wegwerfen. Das kann man vielleicht mit Glaubensmut erzeugen. Also es ist nicht das Wort Glaube, es ist eher so Freimütigkeit, Parisieren, was hier drin steckt. Wirf dein Vertrauen nicht weg, ne? Diese Zuversicht, diese Abhängigkeit, diese Unerschrockenheit, diesen Glaubensmut. Und das hat, glaube ich, viel mit Herz zu tun, ne? Wie gehe ich mit meinem, was lasse ich in mein Herz rein? Lasse ich mich durch meine Gefühle steuern, durch meinen Ärger, durch Menschen? Vielleicht kennt ihr solche Situationen. Plötzlich denkst du, eine Tür geht auf und du bist ganz freudig. Und manche Situationen kommen dann, ne, so wie das auch Ebert gesagt hat, plötzlich ist die Sonne verdeckt von Wolken. Ne? Die Umstände sind gar nicht mehr so gut. Wie gehe ich damit um? Bin ich dann frustriert, ungeduldig, verzweifelt? Also ich würde für mich ja, würde ich, glaube ich, bei jedem so ein Häkchen dran machen. Diese Unerschrockenheit, wie kann ich mir die bewahren, diese Abhängigkeit? Und ich glaube, es gibt so Tage, da wollen dich so Emotionen, blöde Situationen, vielleicht auch Menschen, die dir auf den Keks gehen, in so ein Loch reißen. Und hier ist es wichtig, ich denke so an diese Waffenrüstung Gottes. In Epheser 6, 14 heißt es, so steht nun, eure Lenden mit Wahrheit umgürtet, mit dem Panzer der Gerechtigkeit begleitet. Und auch hier so der Helm des Heils. Ich muss in dieser Abhängigkeit bleiben, wie wir das auch so in diesen Worten vorhin gehört haben, zu Jesus gehen, auftanken, loslassen, mich zurüsten lassen, zur Ruhe kommen. Ich darf nicht zulassen, dass meine Emotionen, dass Umstände mich hier bestimmen. Ja, ne, wir sind Söhne, Töchter des Vaters und das Kennzeichen ist, dass der Heilige Geist uns führt. Ne? dass er uns leitet. Und wir sind in diesem Konflikt Tag für Tag. Welcher Stimme gehorche ich? Ne? Welche Entscheidung treffe ich? Und hier, glaube ich, ist die große Herausforderung, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn die Umstände blöd sind. Ne? Bei schlechten Umständen das Richtige zu tun, trotzdem das Richtige zu tun, auch wenn Menschen ungerecht sind, Umstände ungerecht sind, dich Leute verlassen haben oder enttäuscht haben. Ne, Helm des Heils. Das heißt, ich muss hier mein Kopf beschützen, meine Gedanken, eigentlich so mein Herz, Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also wie denke ich, wie gehe ich damit um? Und bringe ich diese Dinge vor Gott, was mich so bewegt, oder fange ich an, so in Vorwürfe zu kommen, in Bitterkeit? Und hier muss ich eine Entscheidung treffen, dass ich sage, ich komme mit meiner Enttäuschung, ich komme mit meiner Wut, mit all dem, was nicht funktioniert hat, komme ich zu Jesus und ich sage, hey, hier bin ich. So wie in David, der, wo es heißt, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und das möchte ich uns so zusprechen. Ne? Eine andere Übersetzung, oder man könnte auch formulieren, ne? Zieh diesen Glaubensmut nicht aus. Ne? Pass auf, was du an und was du ausziehst. Ne? Wir sollen den neuen Menschen anziehen. Und hier ist so eine Phase, wo es schwierig wird, wo ich im Vertrauen gehe, nicht im Schauen. Und hier kommt es darauf an, wie gehe ich damit um. Hier entsteht Charakter, hier entsteht Stärke. Das Zweite ist hier, ihr braucht Geduld. Also das Wort, was hier steht, ist Geduld mit Situationen, mit Umständen. Also das Wort ist hier ausharren, drunter bleiben, wörtlich. Warum ist das wichtig? Wenn ich so morgens meine Kaffeepflanze anschaue und denke, so brauchst du Wasser, wo sind jetzt die Kaffeebohnen, ne, bei dir? Und ne, ich habe doch gerade erst gegossen und immer noch keine Bohne dran, oder keine Kirsche. Ne? Also ne, bei der Kaffeepflanze ist ja so, dass ich ja die Kirsche wegschmeiße und den Kern behalte. Ne? Während bei den Kirschen ist es andersrum. Ne? Ich schmeiße den Kern weg und behalte die Kirsche. Ne? Aber ne, das. Okay. Ja, nur die Kerne bei der Kaffeebohne, die werden geröstet und bringen dann Kaffee. Ne? Also Lukas 8,15 heißt es, und ne, ist von dem Seemann die Rede, also nicht unbedingt von Kaffee, aber könnte auch sein. Ne? Und das auf dem guten Land sind die, die das Wort gehört haben und in einem feinen, guten Herzen behalten und Frucht bringen in Geduld, ne? Also im Ausharren Frucht tragen. Ne? In feinen, guten Herzen. Ne? Das heißt, ich darf meinen Glaubensmut nicht verlieren, nur sonst ist der Boden hart. Ne? Ich muss dranbleiben, in Geduld oder in diesem Ausharren, weil Frucht kommt. Irgendwann kommt Frucht. Ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal gebracht. Vielleicht kennst du das, du stehst so vor dem Spiegel und denkst so, wie viele seid ihr? Nee, ist ja nur einer. Oder bei der sprechenden Waage, ne? Wie viele seid ihr? Du weißt, du musst jetzt was tun. Ne? Also, was machst du? Du gehst 5 Stunden ins Fitness, dann stehst du wieder vor dem Spiegel und sagst, ich sehe noch gar nichts. Ne? Oft machen wir das so im Geistlichen, ne? So ein Gebet und dann soll es passiert sein. Was ist aber mit dieser Geschichte, wenn ich aber jeden Tag 20 Minuten, was auch immer, ne, etwas tue, wird irgendwann, ne, man weiß nicht wann, jeder tickt auch anders oder funktioniert anders, irgendwann werde ich ein Ergebnis sehen, ne, werde ich sehen, dass sich was geändert hat. Frucht tragen in Geduld heißt auch, ich bin dran, ne? Ich bin in dieser Situation, ich habe den Samen empfangen, ich bin praktisch so eine Art Schwangerschaft, ne? Der Bauch wird immer dicker, dicker und irgendwann kommt es halt raus. Ne? Irgendwann kommt die Frucht. Das ist das, was wir wissen, dass Gott hier zu seinem Wort steht. Und Jakobus 1, 3 und 4 heißt es noch, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld, ne, also Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Vertrauen, Vertrauen in Jesus, ne, bewirkt letzten Endes, dass ich diese Situation aushalten kann und ausharren kann und drunter bleiben kann. Und weiß nicht, ob es euch nervt, aber mir hilft dieses eine Wort, ne, was hier so drin steht, das Feld behalten, also ausharren. Da gibt es ein lateinisches Wort, ne, für das Feld, und da leitet sich das Wort Champion ab, ne? Du wirst der Champion sein, wenn du ausharrst. Das dritte hier ist Gehorsam. Den Willen Gottes tun heißt das Richtige tun. Ja, nicht nur die Dinge richtig tun, sondern das Richtige tun. Manche sind mehr beschäftigt, die Dinge richtig zu tun, anstelle das Richtige zu tun. Das ist, wo so Gesetzlichkeit kommt und man, ne? Wie kann ich das machen? Römer 12, 2, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das heißt hier mit dem Verstand oder, genau, ich habe das falsch gedeutet, mit dem Herzen oder mit dem Verstand, dieses, ich komme nochmal auf den Helm des Heils, Waffenrüstung zurück, wo ich mein Herz bewahren muss, mein Denksystem bewahren muss. Ich richte mich nicht nach dem Denksystem dieser Welt, ja. Ich lerne in neuer Weise zu denken. Und hier verändert sich was in mir. Das Wort, was hier auch drin steckt, ist Verwandlung, Metamorphose. Gott möchte unser Denken verwandeln. Und ich glaube, dass eine Verwandlung auch die ist, dass wir nicht mit natürlichen Maßstäben denken, so ganz klassisch in der Welt, wo man die natürlichen Ressourcen aufzählt und meistens sehr, sehr kurz dann aufhört, weil da nicht viel Ressourcen da sind. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist der Türen aufgeht. Das heißt, das Erste, was wichtig ist, ist dieses an Jesus dranbleiben und dieses Vertrauen, dass er die Ressourcen, die richtigen Leute bringt. Ne? So wie beim Nehemia. Er war ein Mundschenk, ne? Was hat er nachher gekriegt? Er hat Militär gekriegt, ne? Die Marines haben ihn begleitet, ne? Oder die Reiterei. Er hat Ressourcen gekriegt, Briefe, ne? Vollmacht, Autorität. Ja? Und Gott sorgt für alles. Wichtig ist, dass du an Gott dran bleibst. Weil wenn du mit deinem Maßstab denkst, das ist wie wenn du die falsche Brille aufhast, ne? Dann siehst du die Dinge nicht, die Gott für dich hat, ne? Du siehst nur, was menschlich möglich ist, und dann werden wir wieder schnell enttäuscht, weil wir vielleicht auf Menschen gucken, die uns enttäuscht haben, Situationen, die nicht eingetreten sind, Türen, die zu sind. Aber dieser Gehorsam heißt, ich tue das, was richtig ist, in der richtigen Situation, auch wenn ich nicht immer alles verstehe, nicht immer alles sehen kann. Und ich lasse mein Denken verändern. Glaub, dass Gott übernatürlich wirkt, dass Gott Türen aufmacht, dass Gott über den Dingen steht. Und hier verändert sich was in mir. Ich lerne in einer neuen Weise zu sehen. Ich könnte auch sagen, du wirst zum Adler werden, ne, der hochsteigt. Der sieht einfach so, was, von dieser Perspektive die Möglichkeiten. Wenn wir unser Denken nicht verändern, werden wir ganz unten auf dem Boden bleiben und sehen überhaupt nichts. Ne? Dann habe ich hier so einen vierten Punkt, der wichtig ist, nicht aufzugeben. Und ich kämpfe so ein bisschen mit dem Punkt, weil es mir manchmal schwerfällt, so zu unterscheiden. Und das heißt Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so dieses Erlebnis hattet. Du warst ziemlich am Ende. Ne? Und plötzlich kam so eine Hoffnung rein und du warst wieder motiviert, ne? Weiterzumachen. Ne? Du bist auf einer langen Wanderung und plötzlich siehst du hinten irgendwo, keine Ahnung was, und da gibt es irgendwas, leckere Steaks, oder du hast Hoffnung. Das ist jetzt zwar ziemlich banal, aber so Hoffnung ist ein wichtiger Faktor, der uns vorwärts treibt und nicht aufgehen lässt. Ne? Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, Römer 5,5. Ne? Denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und Römer 15,13 heißt auch, der Gott der Hoffnung, ne, erfülle euch, ne, mit aller Freude und Friede und so weiter. Hoffnung ist etwas, was so in die Zukunft gerichtet ist. Im Gegensatz zu Glaube oder Vertrauen, wo ich im Hier und Jetzt bin, ist so diese Hoffnung, die mir Standhaftigkeit gibt, weil ich weiß, dass in der Zukunft etwas passieren wird, dieses freudige Erwarten, es kommt was, ne? Es gibt auch so diese andere Hoffnung, ne? Ich denke oft, wenn ein bestimmter Besuch kommt, plötzlich ist man in der Panik und muss die Wohnung aufräumen, Dinge, die einem monatelang nicht gestört haben, werden plötzlich weggeräumt, weil die Hoffnung, ne? Da kommt jemand und, ne? Das war jetzt so die Negativhoffnung, ne? Aber diese Hoffnung ist, du weißt, es verändert sich was, es passiert was und du bleibst dran, weil du auf diesem Weg bist und diese Erwartung hast, ich krieg's. Ne? Genau bei den Kindern, ne, so zu Weihnachten ab gewissen Alter, da kann man das auch gut festmachen. Ne? So die freuen sich wie blöd. Ne? Unser Sohnemann hat alle Schulaufgaben oder Klausuren meistens verhauen um die Zeit, wenn er Geburtstag hatte oder Nikolaus oder wo es irgendwelche Geschenke gab, war seine Hoffnung, war immer, ich krieg das oder ich krieg jenes. Ne? Und das fand ich immer so faszinierend, diese Hoffnung, ne, ich krieg jetzt dieses Geschenk oder jenes. Ne? Und bei mir als Kind war es eigentlich auch so. Ne? Die ist zukunftsgerichtet. Ne? Ich erwarte was, sie ist zukunftsgerichtet und sie gibt mir hier die Kraft durchzuhalten, ne? Weil ich kriege ja mein Geschenk. Ne? Ich möchte uns zusprechen, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir zu diesem Gott der Hoffnung kommen, das neu so entflammen lassen, dass er so dieses, ne, auch bei Jesus heißt, ne, ich meine, das ist Hebräer 12, ne, dass er wegen der vor ihm liegenden Hoffnung das auch erduldet hat, ne? Das ist etwas, das ist wie wenn ich irgendwo festgemacht bin und ich lasse mich so ans Ziel ziehen, ne, durch diese Hoffnung. Und es ist festgemacht in Jesus. Ne? Jesus gibt mir diese Hoffnung, dieser Gott der Hoffnung. Kommen wir zum eigentlichen Punkt hier. Ne? Die Tür geht auf, ne? Der Kairos kommt. So aus eigener Erfahrung würde ich sagen, mich überraschen solche Momente. Ne? Du hast für was gebetet, du hast für was gekämpft, du hast dich so lange bei Gott ausgekotzt, ne? Und plötzlich, puff, ne? Geht die Tür auf und du, ah, ich muss jetzt doch nochmal überlegen. Ne? Das kommt jetzt doch sehr, sehr überraschend. Nein, weil, ne, du hast ja vorausgedacht, du hast einen Plan, oder? Der Nehemia, ich glaube, er hatte einen Plan. Und das heißt ja nicht, dass ich mich hinsetze und irgendwie einen Managementplan aufstelle. Ja, das kann es auch heißen. Ich möchte hier nur auf den Punkt raus, lass dir diesen Plan von Gott geben. Ne? Lass dir die Gedanken von Gott geben. Aber hab solche Gedanken, ne? Weil wir sind Partner Gottes hier auf dieser Welt. Ne? Er hat uns hier wirklich ausgesucht und sagt, hey, ich möchte mit dir in dieser Partnerschaft leben. Gott bereitet alles für dich vor, Menschen, Umstände und so weiter. Ne? Und zwar so, dass wir es auch ertragen können. Wir waren früher viele im Europapark und das war dann auch immer schön mit den Kindern. Und was ist, ne, du überlegst so, ne, wie alt ist mein Sohn, kann ich jetzt schon mit Silverstar fahren oder Blue Fire oder was auch immer, ich weiß jetzt nicht, was aktuell ist. Auf jeden Fall als gute Eltern fährst du erstmal selber, ne, die ganzen Fahrtstrecken, ne, und denkst so, kann ich das meinem Kind zumuten, ne? Gut, die, wo ich wirklich meine Schwierigkeiten hatte, war bei der, wie hieß die noch, diese Dino-Bahn. Das hat sich, glaube ich, wie die Kaffeetassen alles so viermal gedreht. Ne? Da haben die Kleinen echt einen Vorteil, weil ihr Gleichgewichtssystem, ne, ist noch nicht so wie bei den Erwachsenen ausgeprägt. Ne? Das heißt, ich bin dann meistens so raus und denke so. Und Josia, Papa nochmal. Und ich denke so. Ne? Auf jeden Fall, Jesus geht dir voran, ne? Auf deinem Weg. Gott geht dir voran. Er hat alles vorbereitet. Egal ob Plus Silber, Kaffeetassen oder was auch immer. Du kriegst das hin, weil er mit dir geht und nicht nur mit, sondern vorausgegangen ist. Und ich möchte uns das einfach so zusprechen. Er bereitet alles vor und er bereitet es so vor, dass du es vertragen kannst, dass es passt. Ne? Genau, mir fällt immer diese Szene von David ein, aber ich finde die einfach so genial. Ja, David, da ging es übrigens auch 40 Tage lang und der Goliath, der verhöhnt so das Volk, alle haben die Hosen voll. David kommt dann auf so zu dieser, in diese Situation hinein und hat es auch so auf dem Herzen. Und was ist, der Saul bietet ihm ja seine Rüstung an, ne? Und David kann damit aber nicht gehen, ne? Die ist ihm zu schwer, diese Rüstung, ne? Also das Beste, was da zu bieten war, ne? Also auf der Gegenseite, ne? Da, der Goliath war besser ausgerüstet, ne? Damaliger Zeit Hightech-Waffen. Und David nimmt seine Schleuder und die Steine, ne? Das, was er gewohnt war. Gott wird dich nicht überfordern, wenn so neue Herausforderungen kommen, wird das, was du gewohnt warst, ne, wird kommen. Ne? Und viel später hat David dann das Schwert von Goliath hat er auch noch nicht genommen, hat er das Schwert von Goliath gehabt. Das heißt, wir entwickeln uns, ne, wir gehen von Kraft zu Kraft. Aber Gott wird dich nicht überfordern. Ne? Wenn jetzt irgendwas dran ist, wird das, was du hast, wird ausreichen. Für den nächsten Schritt oder für die Herausforderung. Der Kairos Gottes kommt und ich möchte uns hier wirklich so ermahnen, vorbereitet zu sein, vorauszudenken, uns nicht an der Stelle überraschen zu lassen. Ich sage jetzt so ein bisschen, das ist jetzt so ein bisschen böse, ne? Vielleicht meine ich das auch so. Es gibt so diese, ne, dieses Spontansein, ne, und wo man das so verkauft als, du musst doch mehr spontan sein. Und das mag manchmal schon richtig sein. Aber jetzt kommt meine etwas bösere Formulierung. Ich glaube, manchmal ist dieses auch eine Ausrede, um wirklich zu planen. Und ich möchte uns hier herausfordern, die Dinge zeigen zu lassen, vorbereitet zu sein. Ja, es gibt Spontanität, aber es gibt auch Dinge, ne, wie Gleichnis, ne, der Jungfrauen mit dem Öl und so weiter. Es gibt Dinge, die sind unser Job. Ne? Ja. Das heißt, ich bin hier gefragt, in diese Verantwortung hineinzutreten. Und ich vergesse auch nie so eine Situation. Ja, manchmal bin ich auch, weil ich zu faul bin zu planen, spontan, aber das geht meistens schief. Ne? Ich kann mich auch an so eine Situation erinnern, ich wollte eigentlich so einen Regeltermin haben, wo wir einen bestimmten Termin, wo wir ins Gebetshaus fahren, uns das einfach vorsehen, aber das wurde dann abgelehnt, ne? Von den Personen oder der Person. Und ich vergesse nie die Situation, dann sitzt so im Geschäft, fahr so meinen Rechner hoch, das war noch so ein alter PC irgendwas, ne, rödel, rödel, rödel. Es hat eine Weile gedauert, bis er hochfuhr. Und plötzlich kam so ein Telefonat von dieser Person. Sollen wir ins Gebetshaus fahren? Jetzt? Und ich so, jetzt? Ne, kurz nach 8. Da habe ich mir nur überlegt, eigentlich macht es, glaube ich, keinen Sinn, weil ne, Stau und hin und her und so ungeplant, aber ich wollte jetzt auch nicht Nein sagen, ne? So als der Spielverderber. Ja, wir sind nach Freiburg gefahren, wir waren die meiste Zeit, glaube ich, von dieser Zeit im Stau gestanden, ne? 70-80%, ne? Oder Parkplatzsuche, also so ungeplante Sachen sind nicht immer gut, ne? Ja, und ich habe mich zur Spontanität hier überreden lassen, weil ich eher aus bestimmten Gründen auch nicht Nein sagen wollte. Aber für mich war das so dieses, es gibt manche Dinge, da ist es gut, wenn man geplant hat. Eben wie beim Hausbau. Und ich möchte hier auch schließen, der dritte Teil, der ist eigentlich ne, durch die offene Tür gehen. Das lasse ich jetzt hier offen. Ich wünsche uns, dass wir nicht aufgeben, dass wir dranbleiben, drunter bleiben, Frucht kommt und dass wir uns wirklich so diesen Plan aufs Herz legen lassen, wie der Nehemia. Ne? Diese Geschichte geht noch weiter, die ist ganz interessant. Eine meiner Lieblingsbegebenheiten. Ne? Der Nehemia musste genauso diese Punkte, ich brauche das, das, das und das. Ne? Und lass dir wirklich das aufs Herz legen. Vielleicht siehst du noch nicht die Dinge, die kommen ne, hinter der Tür. Aber lass dir so aufs Herz legen, diesen Plan, was zu tun ist. Ne? Und wo du die Hoffnung verloren hast, ja, möchte dann mit Gebet schließen, möchte ich einfach noch beten, dass neue Hoffnung kommt. Dass wir wirklich so im Gott der Hoffnung gehen und uns neu entflammen lassen, uns neu berühren lassen. Ja, ich möchte einfach hier jetzt noch mit Gebet schließen und ich danke dir, Jesus, dass du für jeden einen wunderbaren Plan hast. Jeder hat so seine Spur. Vielleicht ist bei dem einen gerade die Ampel rot, bei dem anderen grün, aber jeder hat seine Spur, sein Tempo. Du gehst jedem hier voraus und dafür danke ich dir, Jesus. Ich bete, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht müde werden, dass wir nicht zurückweichen, dass wir in deiner Verheißung festhalten. Ich spreche jetzt wirklich neue Hoffnung aus über uns, neuen Glaubensmut, neue Energie, einfach durchzuhalten, dran zu bleiben, auch wirklich so diese Freude, diese Erwartungshaltung, was du für uns hast. Lass uns wirklich neu so diese Hoffnung haben und lass uns vorbereitet sein, wenn dieser Tag der offenen Tür kommt, wo du diese Tür aufmachst, dass wir einfach so wissen, was jetzt zu tun ist. Dass wir uns die Dinge aufs Herz haben legen lassen und vorausdenken. Hab Dank dafür. So segne ich jeden Einzelnen, der jetzt hier zuhört, in deinem Namen, Jesus, dass er so das empfängt, so dein Plan, deine Gedanken, neue Hoffnung und neue Kraft. Und ich bete einfach für neue Freude auch, einfach Freude in dir. Und ich danke dir dafür, Jesus. Hab Dank, himmlischer Vater. Amen. Ich wünsche euch gesegnete Woche, ne? Und der Herr mit euch und Shalom.